Herzlich willkommen bei unserem Podcast Themen unserer Zeit. Mein Name ist Yannick und ich bin Geograf und Geoinformatiker.
Und mein Name ist Nico und ich bin Physiker und Softwareentwickler.
In jeder Folge stellen wir uns gegenseitig ein Thema vor.
Und der jeweils andere weiß nicht, worum es geht.
Viel Spaß.
Hallo Yannick.
Hallo Nico. Ich habe eine kleine Geschichte zum Anfang dieser Folge mitgebracht.
Eine Geschichte?
aus dem Persönlichen, wie ich auf das Thema gekommen bin. Was ich heute machen werde. Du bist natürlich schon gespannt.
Ich bin ganz froh.
Und zwar bin ich darauf gestoßen, weil es ging bei uns auf der Arbeit darum, ob wir eine betriebliche Krankenversicherung noch zusätzlich haben wollen. Und was wir vielleicht dann da haben wollen in der betrieblichen Krankenversicherung. Da konnten wir uns dann alle melden. Und dann kamen so Sachen wie Zahnzusatzversicherung, die ja sicherlich sinnvoll ist, wenn man die noch nicht hat. Andere Themen. Auf jeden Fall kam dann auch ein Wunsch, ob man nicht über die Firma eine Zusatzversicherung für den Heilpraktiker buchen könnte oder haben könnte. Ja, und dann dachte ich mir, Moment mal, Heilpraktiker, da klingelt doch was. Das ist doch irgendwie kontrovers diskutiert und beziehungsweise da gibt es ja sehr verschiedene Meinungen zu. Und da würde ich gerne mehr drüber wissen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum nicht eine Folge machen zum Thema, was können eigentlich Heilpraktiker? Mal so, wenn man das sich mal so ein bisschen anguckt. Interessant dazu ist auch noch, dass in meinem persönlichen Umfeld es auch jemanden gibt, der diese Heilpraktiker ausbildet. Also der ist an so einer Heilpraktikerschule, die es gibt. Das weißt du bestimmt, dass es so Schulen gibt.
Ja.
Und macht da Vorlesungen, ist da Dozent. Und das war dann auch aus der Sicht, hatte ich das Thema schon mal gehört und dachte mir so, okay, was ist denn jetzt los? Und er hat mir dann auch ein paar Sachen dazu gesagt, die ich auch jetzt heute noch einfließen lasse, wie er das sieht. Und die grundlegende Frage ist, die ich mir gestellt habe, was können die eigentlich, die Heilpraktiker?
Also im Sinne von, was können sie oder auch im Sinne von, was dürfen sie?
Ja, das ist damit auch sozusagen auch verknüpft. Okay. Ja, also
weil das
im
auch
Prinzip,
so,
ja.
Ja, es ist, denke ich, es ist, ich will jetzt nicht zu viel vorausgreifen, ja, aber das ja. Ist ja auch was, was eine Besonderheit ist in Deutschland auch, ne?
Also, ja, ich weiß nicht, kennst du dich denn da mit dem Thema aus schon bereits? Oder
ja, nicht? Jetzt nicht intensiv, aber so am Rande habe ich halt hin und wieder mal was davon mitbekommen.
Ja, das ist richtig, ich auch. Aber ich fand es doch sehr komplex, das Thema. Das muss ich vorausschicken, mehr als ich erwartet habe. Und auch sehr interessant. Und auch verstörend. Ich fange einfach mal an.
Okay, ich bin gespannt. Dann lass mal hören.
Also mal gerade zu den reinen Fakten mal ganz kurz. Also in Deutschland arbeiten circa 47.000 Heilpraktiker aktuell. By the way, wenn ich jetzt hier nicht immer gendere, dann ist das keine Absicht. Ich kann das einfach noch nicht so gut. Und alle Frauen fühlen sich bitte auch genauso angesprochen und alle dazwischen und außerhalb. also ich sage jetzt immer Heilpraktiker, meinen natürlich aber auch immer alle anderen, die das dann machen. Es gibt 47.000 Heilpraktiker in Deutschland. Das ist in den letzten 20 Jahren hat sich das verdoppelt, tatsächlich.
Mhm.
Und das ist also sehr im Trend weiterhin. Und ca. 128.000 Patienten gehen pro Tag zum Heilpraktiker. Das heißt, im Gesamten waren schon 46% der Deutschen beim Heilpraktiker. 13% der Deutschen gehen regelmäßig zum Heilpraktiker. Und man muss sagen, dass von den Leuten, die zum Heilpraktiker gehen, 65%, also deutlich über die Hälfte der Menschen, die zum Heilpraktiker gehen, Frauen sind.
Mhm.
Das fand ich schon mal ganz interessant, einfach von den Zahlen her. Es ist also eine große, sehr große Industrie in Deutschland. Und hierbei sprechen Heilpraktiker oft vom Wording her entweder von alternativen Heilmethoden oder von Alternativmedizin oder aber auch von komplementären Heilmethoden oder Komplementärmedizin. Der Unterschied ist, alternativ bedeutet, dass man das statt der Schulmedizin einsetzen möchte, und komplementär bedeutet, dass man das zusammen mit der Schulmedizin einsetzen möchte. In der Praxis gibt es aber kaum scharfe Trennungen und das überlappt sich auf jeden Fall. Also die beiden Felder, alternativ und komplementär. Mhm. Ja, die gesetzliche Krankenkasse zahlt eigentlich nicht für die Behandlungen. Es gibt aber private Zusatzversicherungen, die man sich dazu kaufen kann. Darum ging es ja dann auch eingangs, dass eben auch unser Betrieb sowas dazu kaufen hätte können oder das eben auch machen könnte, dass man dann auch zusatzversichert ist für eben Heilpraktika-Anwendungen. Die privaten Krankenkassen bezahlen das meistens. Und trotzdem sind 70% aller Anwendungen bei Heilpraktikern werden aus eigener Tasche bezahlt. Das heißt, die Leute sind auch zum Großteil, zu 70% bereit, die Behandlung eben selbst zu zahlen, ohne dass, dass ihnen das bezahlt wird, von welcher Seite auch immer.
Ja, wobei man da natürlich auch schon mal noch mal ein bisschen die Zahlen sich anschauen muss. Und es ist halt so, dass über 90% der Menschen in Deutschland gesetzlich versichert sind. Und die 10%, die privat versichert sind und dann vielleicht das über ihre private Krankenversicherung abrechnen, die machen halt in der Statistik dann nicht mehr so viel aus. Ne?
Weil gut, genau. Wenn du sagst, ja, 90% sind gesetzlich versichert, dann von diesen haben dann wahrscheinlich auch nochmal eben diese 20% dann nochmal ungefähr diese Zusatzversicherung, damit man dann auf die 70% insgesamt kommt, die das aus eigener Tasche zahlen. Würde ich jetzt mal so schätzen.
Ja gut, auf jeden Fall kann man feststellen, dass viele Leute es selbst bezahlen und dementsprechend wahrscheinlich sich da was Besonderes von versprechen oder damit gute Erfahrungen gemacht haben oder ähnliches oder was auch immer.
Ja, denen ist das im Moment wert, dass sie dann eben auch das Geld dafür ausgeben. Interessanterweise ist die gesetzliche Grundlage für Heilpraktiker ganz interessant in Deutschland. Darauf hast du ja am Anfang schon hingewiesen. Es gibt das sogenannte Heilpraktikergesetz von 1939. Ist also schon eine Weile alt. Man muss fairerweise sagen, das ist dann nach der Nazi-Zeit auch verlängert worden und auch verändert worden. Das ist nicht eins zu eins das, was damals im Prinzip eingeführt wurde zur Zeit des Dritten Reichs. Trotzdem sind die Grundelemente gleich. Also da hat sich, sage ich mal, grundlegend nichts verändert an dem Gesetz. Ja. Das im Prinzip besagt, dass ein Heilpraktiker keine Gefahr für die Volksgesundheit sein soll. Das qualifiziert ihn zu einem Heilpraktiker oder das muss er erfüllen, dieses Kriterium. Da merkt man schon an dem Wording, ja gut, Drittes Reich, Volksgesundheit, das passt dann schon wieder ganz gut in die Zeit.
Ja, und vor allen Dingen, das war ja in der damaligen Zeit auch bewusst so gemacht, ne? Also, die Nazis hatten ja, also die NSDAP hatte ja durchaus was gegen die, in Anführungsstrichen, Schulmedizin. Ne? Deswegen bin ich persönlich mit dem Begriff Schulmedizin auch vorsichtig, weil dieser Begriff Schulmedizin stammt ebenfalls aus der NS-Zeit. Und ich verwende meistens den Begriff evidenzbasierte Medizin, weil der eben nicht so vorbelastet ist. Aber genau, also dieses, soweit ich das mitbekommen habe, ist halt dieses Heilpraktikergesetz wurde halt sozusagen wurde in die Welt gesetzt, weil in der Nazi-Herrschaft eben sehr viel auch gegen die gängige Medizin war, die als jüdisch gebrandmarkt wurde. Und
da muss ich hier, glaube ich, kurz widersprechen, weil das nicht so ist. Tatsächlich war das Gesetz so ausgelegt, dass das den Heilpraktikerberuf auf längere Sicht ausschleicht. Heilpraktiker gab es schon vor der Nazi-Zeit. Das ist Anfang des 20. Jahrhunderts ist das aufgekommen, diese ganze Bewegung. Das ist also keine Erfindung. Und natürlich gibt es auch Strömungen innerhalb der NSDAP, innerhalb der Nazis, die sehr viel in diese Richtung gehen. Und trotzdem ist dieses Gesetz eigentlich dafür ausgelegt gewesen, dass es ausläuft und dass dieser Berufsstand am Ende nicht mehr existiert. Okay, der wurde dann aber nach dem Krieg tatsächlich von dieser Verordnung, die es damals war, dann verlängert und dauerhaft gemacht.
Okay, weißt du, was dann eigentlich geplant war von den Nazis als Alternative, wenn das ausgeschlichen werden sollte?
Das weiß ich nicht, nee. Also ich weiß jetzt, wie es eben jetzt heutzutage ist, was es rechtlich bedeutet heutzutage, aber wie das jetzt geplant war, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es eben, klar, du hast diese Tendenzen Richtung irgendwelche Naturverfahren, Richtung Germanismus gegen irgendwie
stimmt,
Richtung,
die neue germanische ja, Medizin oder irgendwie sowas. Ne?
Richtung, also das ist ja doch sehr, sehr naziträchtig und trieft auch davon. Trotzdem kann man das, glaube ich, nicht pauschalisieren, weil das Gesetz an sich dafür ausgelegt war, diesen Berufsstand im Prinzip, so wie ich das verstanden habe, da müsste man jetzt vielleicht doch mal nachschauen, eigentlich ausschleichen zu lassen. Das wurde dann aber verlängert.
Okay, ja genau, das ist interessant, okay.
Naja, also der Heilpraktiker darf laut diesem Gesetz, was eben heute mit Veränderungen dann noch gilt, darf fast alles, außer Geburtshilfe, Infektionskrankheiten oder sowas wie Seuchen behandeln, verschreibungspflichtige Medikamente verabreichen und bestimmt noch ein, zwei Sachen mehr, aber den Rest dürfen sie übergreifend und unabhängig von ihrem Fachgebiet behandeln. Zum Beispiel dürfen Heilpraktiker offiziell auch Krebs behandeln, die dürfen Infusionen und Injektionen verabreichen, sie dürfen Diagnosen anstellen und dürfen auch invasive Eingriffe durchführen. Und das Ganze ohne institutionelle Regelungen und keine verpflichtenden Berufsordnungen. Es gibt quasi keine Vorgaben und da fängt das ganze Problem eben auch schon an, dass sie eben sehr viel dürfen für das, was sie am Ende gelernt haben. Das ist im Prinzip die Grundproblematik von dem
okay.
Ganzen.
Also habe ich es jetzt richtig verstanden, dass sie keine Medikamente, die verschreibungspflichtig sind, verschreiben dürfen?
Ja, richtig.
Okay. Okay, das ist interessant, weil ich dachte, dass sie das dürfen. Aber okay.
Nee, dürfen sie nicht. Sie dürfen zum Beispiel auch kein Corona behandeln offiziell, obwohl es dann natürlich
wahrscheinlich... Weil es eine Infektionskrankheit ist.
Genau, ja. Weil es eben eine die Volksgesundheit auch betrifft und... individuelle Krankheiten oder Infektionskrankheiten, das dürfen sie, also im Moment individuelle Krankheiten dürfen sie schon behandeln, aber ohne verschreibungspflichtige Medikamente.
Okay.
Ja, genau. Es gibt zwei Formen des Heilpraktikers, nur mal um das formal nochmal zu klären. Einmal einen sogenannten kleinen Heilpraktiker, einen großen Heilpraktiker. Der kleine ist ein sektoraler Heilpraktiker, den man erwerben kann oder eben da kann man zertifiziert werden und der große ist der allgemeine Heilpraktiker. Kleine Heilpraktiker sind zum Beispiel, gibt es für Psychotherapie oder für Physiotherapie oder Podologie und das wird oft als Zusatzausbildung oder Weiterbildung durchgeführt. Interessanterweise aber insbesondere deshalb, weil man dann Anwendungen verschreiben darf, zum Beispiel als Physiotherapeut, die man vorher nicht verschreiben durfte, weil man eben dann Heilpraktiker ist durch dieses ja. Gesetz.
Ja, das habe ich auch schon mitgekriegt im persönlichen Umfeld.
Also ja.
Eine Kundin ja. von mir hat den Schein gemacht, damit sie genau das kann.
Genau, das machen auch viele. Und mit viele meine ich ca. 20-30%, das weiß man nicht so genau, der Leute, die den Heilpraktiker abschließen, haben zuvor eine medizinische Ausbildung gemacht. Also es ist kein minimaler Anteil, sondern eben fast bis zu einem Drittel der Leute, die das eben abschließen, waren vorher schon in dem medizinischen Bereich tätig, hatten davor eine abgeschlossene medizinische Ausbildung. Zum Beispiel Ärzte oder Physiotherapeuten oder sowas. Ja, die Heilpraktiker an sich sind besonders im Gegensatz zu der evidenzbasierten Medizin, stellen sich insbesondere, sage ich mal, in Opposition oft zu dieser, weil die evidenzbasierte Medizin oft, zumindest sind das, sage ich mal, jetzt die Nachteile, die die Leute jetzt, sage ich mal, annehmen von der traditionellen, wenn ich zum Doktor gehe, zum Hausarzt gehe, von der Medizin, dass die Leute kaum Zeit haben, also die Ärzte kaum Zeit haben, dass sie sich kaum mit den Patienten befassen, dass normale Medizin sehr krasse Nebenwirkungen hat. Da hilft bestimmt auch nicht Google weiter, wo man sich dann Panik macht, indem man irgendwie seine eigene Krankheit googelt oder denkt, man hätte irgendwas und hätte total krasse Beschwerden, Nebenwirkungen, irgendwas. Also es wird immer mit einem großen Eingriff und mit einem großen Risiko assoziiert in manchen Teilen der Bevölkerung, muss man sagen. Und es gibt ein Misstrauen gegenüber den Ärzten in der in der Bevölkerung, zumindest in Schichten, in gewissen Schichten. Und natürlich muss man fairerweise sagen, auch die traditionelle Medizin, also die, ich nenne es jetzt auch manchmal halt Schulmedizin, geht kaum individuell auf Patienten ein und schneidet, sage ich mal, die Therapien nicht immer korrekt zu, sondern macht halt auch manchmal pauschale Lösungen.
Ja, und was auch immer so gesagt wird im Sinne von, also gerade so von Heilpraktikerseite, dass dann sozusagen eine, wie nennen die das immer, eine nicht vollwertige, sondern eine
ganzheitliche,
genau, ein ganzheitlicher Ansatz, und wo es dann nicht nur darum geht, die Symptome zu bekämpfen, sondern dass das Ganze dann an der Wurzel gepackt werden soll und an der Wurzel die Probleme und gesundheitlichen Probleme behoben werden sollen.
Genau, das sind halt die Sachen, die positiv assoziiert werden mit den Heilpraktikern. Das ist zum Beispiel die Zeit, die sich Heilpraktiker nehmen. Das ist locker über eine Stunde, die sich auch mal so Heilpraktiker nimmt mit Patienten. Es ist dieser ganzheitliche Ansatz von Körper, Seele und Geist, der da propagiert wird öfter. Natürlich nicht von allen, ich pauschalisiere jetzt natürlich auch ein bisschen. Das ist natürlich dieses Verben als sanft und natürliche Methoden, die man dann anwendet, was nicht immer stimmt, das ist klar, und als wohltuend. Es ist ein ganzheitliches Wohlfühlkonzept mit viel Zeit. So, das ist so ein bisschen der Gegenentwurf zu dem gehetzten, monetär getriebenen System, standardisierten System der Schulmedizin.
Mhm.
Das ist so ein bisschen die Nische oder sage ich mal das Profil von so Heilpraktikern. Ich fange jetzt aber natürlich, bleiben da die Problematiken nicht aus, direkt nochmal an bei der Ausbildung. Das Wort Ausbildung ist hier leider auch fehl am Platze. Man muss es in Anführungszeichen setzen, weil es gibt quasi keine richtige formelle Ausbildung für Heilpraktiker. Es ist krass, aber es gibt nur eine Abschlussprüfung beim zuständigen Gesundheitsamt. Man muss einen Hauptschulabschluss besitzen und man muss diese Abschlussprüfung bestehen. Und dann ist man Heilpraktiker. Wie man die besteht, bleibt einem komplett überlassen. Also es gibt da diese Heilpraktikerschulen, wo man hingehen kann und sich vorbereiten lassen kann auf diese Prüfung beim Gesundheitsamt. Es gibt aber auch Selbststudium. Man kann sich auch das selber anlesen, das Wissen. Und das Interessante dort ist natürlich, und die Problematik dort ist, es heißt, man braucht nicht zwingend Praxiserfahrung. Man braucht keine Qualifikationen wie irgendwelche Module, Scheine, irgendwelche Sachen, die man vorher machen muss, sondern es ist einfach am Ende Abschlussprüfung bei dem zuständigen Gesundheitsamt und das hängt von dem Wohnsitz ab desjenigen, der Heilpraktiker sein will. Das heißt, wenn ich jetzt, sage ich mal, in Köln wohne, dann ist das Gesundheitsamt Köln zuständig. Und wenn ich in Hamburg wohne, dann ist das Gesundheitsamt Hamburg zuständig. Unabhängig davon, wo jetzt meine Heilpraktikerschule ist oder ob ich das eben auch zu Hause jetzt lerne oder was auch immer. Und das bedeutet, man ist total abhängig auch von der jeweiligen Behörde. Es hängt von den Prüfern ab und die Prüfungsinhalte hängen auch von den Prüfern ab. Es gibt keine Möglichkeit, vorher zu erfahren, welche Themenfelder drankommen. Es gibt keine Möglichkeit zu erfahren für die Prüfung, welche Inhalte drankommen, außer dass man eben Erfahrungsberichte hat von Leuten, die da auch schon mal waren. Und natürlich gibt es dann auch die Leute, die sagen, wo ist denn jetzt hier die einfachste Prüfung und verschieben dann ihren Wohnsitz eben für die Prüfung.
Okay.
Das fand ich einen sehr interessanten Fakt, dass eben das eigentlich gar keine Ausbildung ist. Auch die Dozenten müssen natürlich dann, weil das nicht reguliert ist, nicht staatlich reguliert, durch das Gesetz eben auch noch von damals, müssen keine Praxiserfahrung vorweisen. Sie müssen lediglich diesen Heilpraktikerschein haben. Aber sonst müssen sie niemals als Heilpraktiker gearbeitet haben. Die können trotzdem auch Dozenten sein, zum Beispiel an der Schule.
Genau, also sie werden nur danach geprüft, in Anführungsstrichen geprüft, dass sie keine Gefahr für die Allgemeinheit.
Ja, das darstellen. Ist die Prüfung des Gesundheitsamts. Die ist, das muss man auch sagen, weil ich, wie gesagt, auch jemanden kenne, der Dozent ist, die ist teilweise oder wahrscheinlich in vielen Orten auch sackschwer. Und man braucht auch eine Vorbereitung, die ausführlich ist, um diese Prüfung zu bestehen. Aber wie man diese Vorbereitung bestreitet, das hängt total von einem selber, aber auch von den Schulen ab. Also es gibt Schulen, die machen eine Qualitätssicherung, die schauen, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert. Es gibt aber keine Standards. Und manche Schulen haben auch unwissenschaftliche Seminare oder Kurse. Es gibt aber keine Behörde, die das prüft. Also je nachdem, an wen man da gerät oder was man für eine Vorbereitung hat, ist das total individuell. Und dann kommt noch die Individualität des Gesundheitsamts dazu. Manche Gesundheitsämter sind total krass streng und andere sind total locker. Also das ist einfach nicht gut, dass das überhaupt nicht geregelt ist am Ende und man nur diesen Schein in die Hand gedrückt kriegt. Und dann darf man im Prinzip sehr viel. Das hatten wir ja eben schon. Ja. Wenn man diesen Schein in der Hand hat, dann, ja, let's go. Dann darfst du so ziemlich fast alles machen, was ein Arzt machen darf, der aber davor eben im Unterschied dazu Praxiserfahrung braucht, der davor eben Fachqualifikationen braucht, Module abschließen muss, jahrelang zur Uni gehen muss. Und ich als jemand, der den Heilpraktiker mache, muss halt diese Prüfung bestehen.
Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass natürlich der komplette Bereich der Pharmazie den nicht offen steht. Und damit im Prinzip ja sozusagen die komplette evidenzbasierte Medizin nicht zur Verfügung steht.
Jein, es gibt auch also, Bereiche, natürlich, die wissenschaftlich belegt sind, auch im Bereich des Heilpraktikers. Und interessanterweise, weil das Gesundheitsamt die Prüfung macht, werden natürlich da auch Inhalte abgefragt, die evidenzbasiert sind.
Ja, natürlich, klar. Aber man kann sogar, wenn ich jetzt zum Arzt gehe, weil ich eine Lungenentzündung habe, zum Beispiel, und ich brauche ein Antibiotikum, dann kann ich das beim Arzt bekommen, beim Heilpraktiker nicht.
Genau, ja, richtig.
Also,
deswegen reden sie auch in der Selbstwahrnehmung, ne? Ja. Reden die Heilpraktiker deswegen ja oft auch von sich selber oder in Idealwahrnehmung von komplementären Behandlungen und nicht von ersetzender Behandlung, weil sie eben auch diese Sachen wie verschreibungspflichtige Arzneimittel nicht verschreiben dürfen.
Ja.
Interessant ist aber auch, man hat dieses Gesundheitsamt, das prüft mit sehr harten Prüfungen, das will ich durchaus sagen und zugestehen, was ich da eben aus der persönlichen Umgebung auch gehört habe, sind das echt krasse Prüfungen, die man da machen muss. Es ist nicht so, dass ob das geschenkt wäre, unbedingt, kommt wie gesagt auf das Gesundheitsamt an, prüfen die medizinischen Grundlagen, evidenzbasierte Medizin, aber später, wenn die dann den Schein haben, setzen sie diese Methoden gar nicht mehr ein, zumindest im Großteil. Wenn man sich anguckt, was sind denn die 10 häufigsten Therapieverfahren von Leuten, die einen Heilpraktiker abgeschlossen haben, dann sind darunter sehr viele unwissenschaftliche und nicht wirksame oder, sage ich mal, Behandlungen, die keine belegte Wirksamkeit haben. Und das zeigt, dass sozusagen zwar die Grundlagen gelernt werden und auch geprüft werden, aber die Anwendung später nicht zwangsläufig oder sagen wir mal zum Großteil auch unwissenschaftlich ist. Und das ist einfach diese Differenz zwischen dem, was vorher gemacht wird und später dann angewendet wird.
Ja, genau. Aber das ist ja im Prinzip genau das, was ich eben sagen wollte. Ja, weil im Prinzip bleibt den Heilpraktikern ja nichts anderes übrig, auch als diese Methoden anzuwenden. Also es sei denn, es ist jetzt wirklich irgendwie ein Physiotherapeut oder so. Der kann natürlich weiterhin Physiotherapie oder manuelle Therapie machen, was ein evidenzbasiertes Verfahren ist. Aber wenn ich jetzt zu einem Heilpraktiker gehe, der eben nicht diese Zusatzqualifikation hat, dann kann da vielleicht irgendeine Diagnostik erfolgen, die ja durchaus nach evidenzbasierten Kriterien erfolgen kann und wahrscheinlich durchaus auch teilweise, wahrscheinlich sogar häufig erfolgt. Nur die Behandlung davon, die halt in der Schulmedizin bzw. evidenzbasierten Medizin meistens eben pharmakologisch erfolgen würde, muss dann da eben auf Verfahren basierend erfolgen, die eben nicht evidenzbasiert sind.
Ich verstehe den Punkt. Ich denke, das hat auch einen großen Einfluss. Trotzdem würde ich nicht so weit gehen zu sagen, sie sind gezwungen, unwissenschaftliche Methoden anzuwenden, weil ich eben auch gelernt habe, dass es durchaus in dem Bereich der Heilpraktiker wissenschaftliche Methoden gibt, die evidenzbasiert sind.
Wo hast es du eben da ein auch Beispiel?
Ja, genau. Da gibt es sogar mehrere Beispiele. Ich komme da später noch zu. Oder sollen wir das gerade vorziehen?
Du kannst es, wenn es später noch kommt, dann machen wir das später. Okay.
Nur noch mal zur Ausbildung hatte ich noch einen Punkt, um das abzuschließen. durch die staatliche Anerkennung, am Ende ist man eben Heilpraktiker, hat ein Zertifikat und die gesetzlich fixierte Berufsbezeichnung Heilpraktiker wird Patienten suggeriert, die dann später eben dahin gehen. Es handelt sich um staatlich geprüfte Heiler, die im Grunde äquivalent zu Ärzten ausgebildet seien. Und das ist eben nicht der Fall, wie ich gerade eben dargestellt habe. Das heißt, es ist einfach nicht zu vergleichen mit einer Ausbildung als Arzt. Trotzdem kommt man jetzt nicht mit den gleichen Möglichkeiten, aber doch mit sehr großen Möglichkeiten zurecht. Und die Leute, die da hingehen, setzen das oft gleich mit Ärzten. Und wenn ich jetzt nochmal zurückkomme zu dem Einsatz der 10 häufigsten Therapieverfahren von Heilpraktikern, dann haben wir auf der 1 Akupunktur. Da gibt es eine umstrittene Wirksamkeit. In eingeschränkten Bereichen würden bestimmte Leute sagen, eine bewiesene Wirksamkeit, aber es ist nicht pauschal wirksam, sondern halt in gewissen Anwendungsfeldern. Auf der 2 Entgiften, Entschlacken, was keine belegte Wirksamkeit hat und was auch aus wissenschaftlicher Sicht eigentlich von vielen abgelehnt wird, sage ich jetzt mal neutral.
Mhm, ja.
Auf der 3 Homöopathie. Dazu gibt es seit 200 Jahren sehr viele Studien, die sagen, dass das keine Wirkung über den Placebo-Effekt hinaus hat. Wenn ich jetzt sage, keine belegte Wirksamkeit, dann meine ich immer keine Wirksamkeit über den Placebo-Effekt hinaus.
Ja.
Das muss man vielleicht dazu sagen. Dann auf der 4 Schmerztherapie, zum Beispiel Chiropraktik, Osteopathie, Taping. Da gibt es eingeschränkte Wirksamkeiten in speziellen Anwendungsfeldern, die bewiesen sind aktuell. Natürlich ist alles noch, wird alles erforscht, aber es ist zumindest umstritten, ob alle Praktiken, die dort angewendet werden, wirken oder eben auch gesundheitsförderlich sind, weil es da auch Hinweise darauf gibt, dass es auch gesundheitsschädliche Schmerztherapien gibt. Allergiebehandlung kommt dann auf der 5, da gibt es zum Beispiel die Bioresonanztherapie. Das keine belegte Wirksamkeit hat. Schröpfen gibt es kaum belegte Wirksamkeit oder eine umstrittene Wirksamkeit. Das ist ja auch schon etwas älter, diese Methodik Schröpfen. Gesundheits- und Präventionsberatung, Injektionstechniken, da gibt es umstrittene Wirksamkeiten und Ausleitungsverfahren, zum Beispiel Aderlass, Blutegeltherapie, was alles keine belegte Wirksamkeit hat. Man sieht also, da wird bunt durcheinander gewürfelt mit sehr vielen Verfahren, die Jahrzehnte schon untersucht werden, die keine belegte Wirksamkeit haben und wo es auch fraglich ist, ob sie überhaupt gesundheitsförderlich sind.
Ja.
Ja. Und es gibt aber auch nachgewiesene wirkungsvolle Behandlungen, zumindest in speziellen Anwendungsbereichen, zum Beispiel eben die Akupunktur, das hatte ich ja eben schon erwähnt, aber auch bestimmte Naturheilverfahren mit Wirkungen und Nebenwirkungen. Also das ist halt immer klar, wenn man eine Wirkung erzielen will durch Wirkstoffe, dann hat man natürlich auch immer Nebenwirkungen. Das ist zum Beispiel, man würde es jetzt als Hausmittel bezeichnen, Ingwer, Knoblauch, Kamille, Teebaumöl. Es gibt aber auch Weidenrinde und Johanniskraut, die für bestimmte auch, sag ich mal, chronische Leiden angewendet werden, die da helfen können und auch bewiesenermaßen helfen. Es gibt bestimmte ayurvedische Behandlungen, die in Verbindung mit Entspannungstechniken, Yoga oder Schlaftechniken, pflanzlicher Ernährung und Kräutertherapie nachweislich wirken. Mhm. Das heißt, man hat, sage ich mal, diese Naturheilkunde-Sparte, wo natürlich auch nicht alles Gold ist, was glänzt, aber wo es doch, sage ich mal, eine ganz klare Beziehung von Wirkung und Folgen gibt und wo man auch, sage ich mal, ganz gut auch schon Erkenntnisse hat, welche Naturheilstoffe denn wie und ob sie bei bestimmten Dingen wirken. Ja, das ist halt aber so, dass jeder Heilpraktiker selbst entscheiden kann, welche Behandlung er oder sie für richtig hält und die anwenden wird. Das heißt, es ist für die Patienten kaum erkennbar, ob eine Therapie wirkt oder nicht, weil die Patienten aus dieser Laiensicht überhaupt nicht beurteilen können, was jetzt funktioniert und ob es was funktioniert. Und das kann natürlich durchaus überzeugend klingen, wenn ein Heilpraktiker davon redet, dass jetzt die Bioresonanztherapie die Allergien bekämpft. Ne? Das weiß man als derjenige, der es eben nicht studiert hat, dann eben kaum.
Ja.
So. Genau, das ist halt so diesem Konglomerat, was ich eigentlich nochmal betonen will, dieses ganze Wust von Therapien, von denen vielleicht ich würde sagen, die überwiegende Mehrzahl nicht oder sogar schädlich wirken können und ein paar oder sage ich mal, ich würde jetzt mal behaupten aus meiner Sicht, ich habe jetzt keinen Überblick, aber anhand dieser Häufigkeit der Therapieverfahren würde ich sagen, die Minderheit wirkungsvolle Therapien einsetzt. Wenn man sich anguckt, dass die meisten Homöopathen natürlich hier aufgeführt sind in den häufigen Therapien, dass Entgiften, Entschlacken hier aufgeführt ist, als häufigste Einsatz von diesen Sachen. Also Heilpraktiker verwenden schon ziemlich viel Zeug, was ziemlich schlecht belegt ist. So viel kann man, glaube ich, sagen, ohne sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen.
Ja, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was ich eben meinte. Also ich habe aus meiner Warte, aus meiner Perspektive geschaut, was kann mir ein Arzt bieten und was kann mir ein Heilpraktiker bieten? Mhm. Und aus meiner Perspektive ist das, was ich halt nicht kann, als Laie,
ja,
der Google bedienen kann und der ein bisschen Ahnung von, ja, Evidenz und Wissenschaft hat. Ich kann halt Kräuter einwerfen, ja. Ich kann mir einen Kräutertee machen. Ich kann mir Ingwer trinken. Ich kann mir Lebensmittel Nahrungsergänzungsmittel kaufen. Ich kann mir auch ein Bioresonanzgerät kaufen, ja. Aber ich kann mir kein Rezept für ein Antibiotikum schreiben, ne? Das heißt, im Prinzip, alles, was der Heilpraktiker kann, dürfte ich an mir selbst auch durchführen.
Ja,
oder
gut,
gibt es irgendwas, was ich an mir selber nicht durchführen dürfte, was der Heilpraktiker darf? Also ich meine, ich kann mir selber auch einen Aderlass machen, da kann mir keiner verbieten.
Ich meine, du kannst Injektionen kannst du dir auch verpassen, wenn du es kannst, logisch. Aber die Leute sind nicht alle, sag ich mal, in der, ich wäre auch nicht so unbedingt so, wie sagt man es auf Englisch, Neudeutsch, confident, also selbstbewusst, gewisse Dinge bei mir selber durchzuführen, wenn ich überlege, ich würde mir zum Beispiel keine Spritze selber setzen wollen. Plus
genau, aber genau das ist ja auch die Gefahr dabei, ne? Weil du ja eben gesagt hast, die haben eben nur diese kurze Ausbildung beziehungsweise nur diese Prüfung abgelegt und suggerieren aber trotzdem, dass sie eben Ahnung hätten. Ne? Dabei, und jemand, der eben medizinischer Laie ist, der könnte jetzt auf die Idee kommen, dass da eben eine sehr gute Ausbildung dahinter steckt.
Richtig, ja.
Und dass es eben etwas ganz Besonderes ist, was der an Wissen hat. Dabei ist das eigentlich nicht so unbedingt viel.
Ja, das stimmt, ja. Aber zum Beispiel Leute, die, also es wird oft verwendet, dass bei Krebs, dass es begleitend verwendet wird. Also es ist im Regelfall so, das muss man fairerweise sagen, dass wenn jemand mit Krebs diagnostiziert wird, dann ist die evidenzbasierte Medizin der erste Anlaufpunkt und auch der Anlaufpunkt, der verfolgt wird. Trotzdem, dass die evidenzbasierte Medizin eingesetzt wird, wollen viele noch sich weiter umgucken und begleiten das Ganze wirklich komplementär mit Heilpraktikern, mit Behandlungen von Heilpraktikern. Da geht es dann auch viel um das Thema Wohlfühlen, Stress, auch viel um das Thema Psyche, klar. Aber das sind so Begleitungen, die Heilpraktiker dann leisten bei sowas zum Beispiel. Das ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel. Es gibt Ausnahmen, die natürlich sehr prominent sind, wo Heilpraktiker auch Krebstherapie anbieten, anstatt eben dieser Medizin, der evidenzbasierten. Und das ist natürlich saugefährlich, wenn nicht sogar strafbar.
Genau.
Und das ist aber die Ausnahme. Ja. Und die meisten Leute nehmen das im Prinzip zusätzlich zu, oder das wäre die Idee, wo die Heilpraktiker sich auch ein bisschen selber sehen. Macht bitte, wenn ihr eine ernsthafte Krankheit habt, geht bitte zum richtigen Arzt. Aber wir haben halt hier zusätzlich noch begleitende Dinge, die euch dabei helfen können. So, das ist so die Idee. Ob die jetzt immer funktioniert und auch immer richtig ist, ist dann wieder dahingestellt, ne?
Ja.
Ja. Natürlich muss man auch noch erwähnen, dass zumindest aus dem Milieu des Heilpraktikers viele nicht nur, nicht nur nutzlose oder wirkungslose Therapien wie Homöopathie hervorgehen, sondern eben auch gefährliches Gedankengut, wie zum Beispiel rechtsextreme Verschwörungstheorien oder ich sag mal die Verbindung von Verschwörungstheorien Corona-Leugnern, Rechtsextremismus und esoterischen Ansätzen wie Astrologie, irgendwelche, ja, Geistgeschichten, die ist eng mit Heilpraktikern verknüpft. Das heißt nicht, dass jeder Heilpraktiker so drauf ist, weiß Gott nicht. Aber man muss es ganz klar auch so sehen, dass viele von den Heilpraktikern darin tendieren, in diese anthroposophische Szene auch abzudriften. Und das sind ja wirklich Szenen, die gesundheitsschädlich sind, aber auch gesellschaftsspaltend wirken. Zum Beispiel rechtsextreme Stereotype fördern. Also ich meine,
ja, oder auch die, ja, Gegnerschaft zu Impfungen.
Ja, oder Impfgegner fördern. Was, ja. Ja. Das wäre nochmal ein eigenes Thema, aber so viel sei gesagt, Impfen wirkt nachgewiesenermaßen und es ist sehr gut, dass es das gibt, weil sonst hätten wir Millionen von Leuten, die dran sterben würden, an den Krankheiten, gegen die es jetzt eine Impfung gibt.
Können wir ja vielleicht bald in den USA wieder beobachten, wie das passiert.
Das stimmt, da gibt es interessante politische Entwicklungen, dass Impfungen eventuell von dem neuen Gesundheitsminister Kennedy irgendwas kritisch gesehen werden. Das ist interessant, was jetzt dieses Jahr, 2025, da noch passiert, was das angeht. Genau. Und natürlich kommt dazu, also neben dieser Nähe zu Verschwörungstheorien, kommt natürlich auch dazu, dass viele Heilpraktiker in der Praxis wenig über Alternativen reden, wenig über evidenzbasierte Alternativen reden und suggerieren, dass sie gleichwertige Therapien angeben, was natürlich falsch ist, dass sie wenig über Nebenwirkungen von Therapien reden und dass sie wenig über die wissenschaftliche nachgewiesene Wirksamkeit ihrer eigenen Therapien reden. Mhm. Das heißt, sie sind da auch nicht besonders transparent, oft. Wie gesagt, pauschal kann man das nicht sagen, aber ich würde sagen, in der Mehrzahl nicht besonders transparent, was ihre eigenen Therapien angeht, ob die jetzt überhaupt bewiesen sind. Ich meine, wenn man zum Homöopath geht, dann weiß ich nicht, ob man wirklich verlangen kann, dass der sagt, ja, okay, ist jetzt nicht bewiesen. Aber eigentlich wäre es korrekt, dass er einem sagt, bevor er einem die Kügelchen gibt, es gibt dafür eigentlich keine wissenschaftlichen Belege, sondern eben nur 200 Jahre lang Placebo-Effekt, den man beobachtet hat. Das wäre korrekt, aber das wird halt nicht gemacht bei den Therapien.
Ja, man muss natürlich sagen, dass hier natürlich ein großer Teil, also ein großer Part dessen, was ja sozusagen als ursprünglicher Grund angeführt wird, oft, weshalb man zum Heilpraktiker geht, nämlich dass sozusagen diese ganze, ja, finanzielle Geschichte mit, die wollen unbedingt Geld verdienen und deswegen werden die Leute da ganz schnell durchgeschleust und so weiter und so fort. Also jetzt bei der evidenzbasierten Medizin, davon ist natürlich ein Heilpraktiker auch nicht befreit. Ne? Der Heilpraktiker muss auch seine Rechnungen bezahlen und er hat natürlich auch kein Interesse, dass man jetzt doch dann am Ende zum Arzt geht und nicht bei ihm bleibt. Ne?
Das heißt,
da ist letzten Endes auch ein wirtschaftliches Interesse dahinter, die Patienten zu behalten. Ne? Und da wird man jetzt nicht Werbung machen dafür, und sagen, das wirkt eigentlich gar nicht, beziehungsweise es gibt keine Wirksamkeit, die nachgewiesen ist, sondern da wird natürlich in den allermeisten Fällen versucht werden, dass Therapien möglichst gut wegkommen. Ohne jetzt Boshaftigkeit bei den meisten zu unterstellen, natürlich.
Nee, ja. Natürlich, aber
das ist einfach so, so ein System, was dann automatisch irgendwie unterbewusst
ist. Ja, es ist auch nicht schwarz-weiß, auch Ärzte machen das.
Klar, also auch bei Ärzten, das ist ein ganz großes Problem, dass zum Beispiel Nebenwirkungen nicht richtig kommuniziert werden. Es gibt diverse Medikamente, die einfach so gegeben werden, wo nicht lang drüber nachgedacht wird. Die werden verschrieben wie sonst was. Antibiotika zum Beispiel werden viel zu oft gegeben. Es gibt noch einen Haufen anderer Medikamente, da könnte man eine eigene Folge drüber machen, was es alles so gibt, was verschrieben wird, ohne dass gegebenenfalls Nebenwirkungen richtig benannt werden. Beziehungsweise es gibt ja durchaus auch Medikamente, deren Evidenz, zumindest fragwürdig ist. Ne? Wo man zwar eine geringfügig bessere Wirksamkeit als Placebo hat, wo man aber durchaus, wenn man die Zahlen genau sieht, sich vielleicht die Frage stellt, ist mir diese geringe bessere Wirksamkeit als Placebo es wirklich wert, wenn man dem gegenüber die Nebenwirkungen betrachtet. Ne? Also das ist auch da nicht schwarz und weiß zu betrachten.
Genau, ja, das muss man auch sagen. Und natürlich Natürlich kann man den Heilpraktikern vorwerfen, dass sie nicht über Alternativen sprechen, aber auch der Arzt spricht manchmal oder öfter vielleicht nicht von alternativen Therapien oder Möglichkeiten, die individuelle Indikation oder die Diagnose zu behandeln. Es gibt ja meistens mehr als einen Weg. Und das gilt natürlich auch für die evidenzbasierte Medizin, da im Prinzip eigentlich offen zu kommunizieren und zu sagen, wir haben jetzt hier mehrere Möglichkeiten. Aber das gilt insbesondere natürlich auch für alle, für Ärzte und für Heilpraktiker.
Ja, und natürlich, dass viele Ärzte, ja, es gibt ja diesen Spruch, was häufig ist, ist häufig, was selten ist, ist selten zum Beispiel. Ne? Also da wird halt sehr stark nach diesem Prinzip gearbeitet und deswegen wird halt insbesondere bei Sachen, die eher tendenziell selten sind, kann es teilweise extrem lange dauern, bis man wirklich eine Diagnose hat. Noch dazu kommt, dass man mit verschiedenen Beschwerden eben auch, also gerade auch wenn so psychische Probleme eine Rolle spielen, dass man da oft auch gar nicht wirklich ernst genommen wird. Ne? Und da ist natürlich dann für so einen ganzheitlichen Ansatz ist da natürlich dann sozusagen die Flanke offen. Ne? Weil zu einem Arzt gehe, der hört mir nicht richtig zu, der hat nur 5 Minuten Zeit für mich und wenn ich sage, ich habe Probleme, dann sagt der nur, ja, machen Sie dies, machen Sie das, nehmen Sie diese Pille und ich fühle mich da nicht ernst genommen, klar, dann habe ich da keine Lust mehr drauf. Ne?
Das ist richtig. Natürlich ist, sage ich mal, diese Ideologie, das wird sehr ideologisch geführt, der Diskurs. Also da ist jeder, sage ich mal, immer sehr ablehnend gegenüber dem anderen. Also die Szene der Heilpraktiker ist total ablehnend und sagt, die Schulmedizin, das sind die Bösen, die Pharmakonzerne, das sind die Bösen und wir haben hier die sanfte Methode, die euch auch heilt und die euch als Ganzes wahrnimmt und ursächlich heilt. Und dann gibt es aber auch die Ideologen auf der anderen Seite, die sagen, hier so zwei, drei Tabletten, dann läuft das schon. Und sollen sich mal nicht so anstellen, keine Ahnung. Die Heilpraktiker sind alles Schwurbler und so weiter. Die können alle nichts und die verschreiben euch immer nur Schwachsinn, so nach dem Motto.
Also ich kann mir das aber auch irgendwie... Also ich war ja noch nie beim Heilpraktiker. Ich weiß nicht, ob du schon mal beim Heilpraktiker warst, aber ich jedenfalls nicht. Und ich kann es mir irgendwie sehr schwierig vorstellen, wie das abläuft. Also wenn ich jetzt da hingehe mit einer Erkrankung, die jetzt vielleicht ein bisschen mehr ist, als ich habe eine Schürfwunde oder ich habe vielleicht eine Erkältung oder eine Magenverstimmung oder vielleicht ein paar Rückenschmerzen, die jetzt aber nicht sonderlich schlimm sind, sondern halt einfach nur unangenehm. Ich kann mir das schlecht vorstellen, wenn ich dann da hinkomme und dann sagt der mir im Endeffekt, ja, tut mir leid, weil der kann ja bitte dann nicht sagen, ja, tut mir leid. Wie sagt er das dann? Sagt er dann, ja, Sie können hier, wir können hier dies und das machen, aber Sie müssen trotzdem noch zu Ihrem Hausarzt gehen, weil Sie brauchen trotzdem Schmerzmittel oder Sie müssen trotzdem zu Ihrem Hausarzt, weil Sie müssen ins CT und mal ein Bild machen oder... Ich weiß nicht, ich kann mir das sehr schlecht vorstellen, wie das ablaufen soll.
Ja, das ist natürlich immer komisch. Ich denke, das ist einzelfallabhängig, wie ernst jemand seinen Beruf nimmt oder wie gut er ihn ausübt. Die Leute, die, sag ich mal, eher der Verschwörungstheorie nahestehen oder die besonders militant Heilpraktiker sind, die werden dir wahrscheinlich nichts in der Richtung sagen, geh mal zum Hausarzt und lass dir die Medikamente geben. Die sagen, das ist Quatsch, das brauchst du nicht, das ist Gift oder was auch immer, das Böse. Aber es gibt ja durchaus auch vernünftige Heilpraktiker, die das sicherlich tun werden. Und wichtig ist auch zu betonen, es gibt Studien dazu, das habe ich auch gelesen, alleine das Gefühl, ernst genommen zu werden und die Zeit, die sich jemand für deine Sorgen und Nöte nimmt, heilt schon, bewiesenermaßen. Ja, ja. Also es ist Teil des Heilungsprozesses, wenn Leute, auch wenn sie dir, sag ich mal, nur die Hausmittel verschreiben, im besten Fall, also Mittel, die nachweislich wirken, Kamillentee oder Teebaumöl oder sowas, und sagen, hier, das ist das Hausmittel. Ich meine, man hat auch nicht alle Hausmittel auf dem Schirm. Und vielleicht weiß jemand, der sich damit täglich befasst, tatsächlich, welche Hausmittel für was besser geeignet sind oder welche Naturmedizin für was besser geeignet ist. Aber selbst wenn nicht, und er verschreibt jetzt nur die Zeit, die du da verbringst, wo du dich wohlfühlst, wo du dich ernst genommen fühlst, das heilt auch schon, das ist nachgewiesen.
Ja, genau, aber eben halt nur vor allen Dingen bei Erkrankungen, die sowieso nicht, ein hohes spontan Heilungsrisiko, beziehungsweise eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, spontan auszuheilen.
Ne? Also, ja, genau, es sollte nicht bei schweren Erkrankungen.
Wenn ich jetzt mit einer Krebsdiagnose dahin gehe, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass das
auf jeden Fall nicht,
spontan abheilt.
Gar nicht, gibt das sollte man nicht tun. Ja,
gibt es auch, muss man auch dazu sagen. Es gibt durchaus spontane Heilungen von Krebs, aber das ist natürlich höchstgradig gefährlich, sich darauf zu verlassen.
Würde ich persönlich nicht machen, mich darauf verlassen.
Ich auch nicht.
Aber du hast insofern recht, dass natürlich, sage ich mal, ja, also da spielen viel diese weichen Faktoren eine Rolle, aber die Heilpraktiker sehen sich ja auch zumindest offiziell nicht als diejenigen, die die schweren Krankheiten behandeln. Das soll ja gar nicht laut, das machen zwar viele, das machen einige, das sind vielleicht ein paar schwarze Schafe oder es sind vielleicht auch ein paar mehr schwarze Schafe, das weiß man, kann man vielleicht schlecht einschätzen, aber offiziell sind die ja auch selber in ihrer Eigenwahrnehmung gar nicht dafür da, diese schweren Krankheiten zu behandeln.
Ja, ich glaube, ich bin einfach eine Persönlichkeit, die nur dann zum irgendwelchen medizinischen Spezialisten geht, wenn ich wirklich ein Problem habe. Oder wenn ich meine, ein Problem zu haben. Und alles andere lasse ich halt meine Selbstheilungskräfte regeln. Ne? Also klar, also ich, wenn jetzt jemand bei seiner etwas schwereren Erkältung jemanden braucht, der eine Stunde mit einem darüber redet, dann ist das ja das gute Recht, eines jeden, das zu machen. Nur, ist das, halt die Frage, ob das
man,
dann...
Man so muss aber auch fairerweise sagen, wir haben jetzt auch die Heilpraktiker sehr in Schutz genommen. Viele dieser Heilpraktiker gehen leider nicht so vor. Die sind nach dem Motto, sie wissen, wie es geht, die Schulmedizin ist böse, wir haben die Alternativen, das ist gut, das ist richtig und es funktioniert, was wir hier machen mit unserer Schröpfen oder was auch immer. Und da gibt es schon, ich würde sagen, wie gesagt, aus meinem persönlichen Eindruck, die Mehrzahl der Leute, die das eben verbreitet und was das wirklich gefährlich ist. Es gibt zum Beispiel, ich gebe mal hier ein paar Behauptungen, die ich aufgeschrieben habe, wieder, die Heilpraktiker machen und die sich auch verbreiten. Zum Beispiel die Behauptung, wer heilt, hat Recht. Das kommt immer wieder.
Klassiker.
Könnte man jetzt mal denken, macht ja irgendwo auch Sinn, ne? Ich gehe zum Heilpraktiker oder zum Homöopathen, gebe mir ein paar Kügelchen und am nächsten Tag geht es mir besser. Das heißt doch, der Homöopath hat seinen Job gut gemacht und das Kügelchen wirkt. Das Problem ist bei diesem Satz, wer heilt, hat Recht, dass da der oft verwendet wird bei einem zeitlichen Zusammenhang. Zum Beispiel, heute war ich beim Homöopathen, morgen geht es mir besser. Aber das ist noch kein ursächlicher Zusammenhang. Das heißt, es gibt theoretisch ganz, ganz viele Möglichkeiten, warum es dir am nächsten Tag besser gehen kann. Und nur einer davon ist, dass eben der Homöopath super Pillen gibt, die wirken. Es gibt auch ganz andere Gründe, zum Beispiel den natürlichen Krankheitsverlauf, dass es dir vielleicht einfach so besser geht. Es gibt vielleicht auch wellenförmige Beschwerden bei chronischen Krankheiten.
Es gibt ja auch den Begriff der Erstverschlimmerung, ne? Also der ist jetzt vor allem aus der Homöopathie bekannt, aber gibt es sicherlich auch in weiteren Bereichen der alternativen Heilmethoden.
Und was ich ja eben schon gesagt habe, dieses Wohlfühlen, diese Zuwendung, die kann ja nachweislich auch helfen. Das ist ja durchaus eine valide. Nur wird das nicht darauf zurückgeführt von diesen Heilpraktikern, sondern es wird gesagt, es hat jetzt an diesen Pillen gelegen. Der Placebo-Effekt kann helfen. Es kann auch helfen, dass man positive Erfahrungen vorher gemacht hat im Leben mit Homöopathen. Und es ist natürlich so, dass eine Krankheit auch wellenförmig verlaufen kann. Das heißt, du gehst ja dann zu einem Heilpraktiker oder zum Arzt, wenn es dir besonders schlecht geht. Du gehst ja nicht dann zum Arzt, wenn es dir gut geht. Und nachdem es dir besonders schlecht geht, kann es ja durchaus mal sein, dass es dir dann wieder besser geht in der Welle. Und dann denkst du, oh ja, okay, es hat jetzt geholfen, aber tatsächlich ist das nur der natürliche Krankheitsverlauf, wo es dir mal schlecht und mal gut geht. Deshalb, dieser Satz, wer heilt, hat Recht, ist so falsch. Weil eigentlich müsste es heißen, wer ursächlich heilt, hat Recht. Es geht also darum zu gucken, unabhängig von diesen ganzen zeitlichen Faktoren zwischen heute und nächster Woche oder zwischen heute und morgen, was war eigentlich der Grund dafür, dass es dir jetzt besser geht? Das ist eigentlich das Wichtige.
Und das kann man halt nur mit doppelt verblindeten, randomisierten Studien machen. Und bei diesen Studien kommt halt dann eben raus, dass die meisten Verfahren eben nicht besser wirken als Placebo.
Das stimmt, aber da werden auch oft eben nicht in dem Studiendesign Sachen wie zum Beispiel dieses Wohlfühlen und Zuwendung mitbedacht, die ja eigentlich auch wichtig sind bei einer Behandlung beim Heilpraktiker. Insofern muss man auf das Studiendesign gucken, was man da miteinander vergleicht, weil ja, zu dieser Gesamtexperience von dem Heilpraktiker zählt eben nur mehr als der Wirkstoff, der angeblich helfen soll, sondern zählt eben auch noch der Umgang mit den Patienten zu.
Ja.
Die zweite Behauptung, die Heilpraktiker oft aufstellen, ist, ja, wenigstens haben diese Produkte hier keine Chemie. Ja, da sagt man als Naturwissenschaftler natürlich auch, was ist das denn? Das ist ja Quatsch. Alle Stoffe, die in der Natur vorkommen, sind chemische Stoffe. Natürlich kann man die Natur romantisieren und sagen, okay, damals und früher war in der Natur, wo wir noch im Einklang gelebt haben, war alles besser. Aber man muss ganz klar sagen, auch in der Natur macht die Dosis das Gift. Das weiß man. Wenn man sich einfach nur das Beispiel Nikotin mal vor Augen führt, das ist ein Nervengift, das natürlicherweise vorkommt, dass man beim Rauchen, wovon man eben abhängig wird beim Rauchen, und das ist ganz und gar nicht gut. Also von wegen Chemie gleich schlecht, Natur gleich gut, das ist Quatsch. Also, ne, Chemie macht, ja.
Einige der stärksten Gifte kommen aus der Natur.
Ne? Genau, ja.
Also es gibt ja einige Leute, die halten sich so einen Giftgarten, ja, so mit ganz vielen Giftpflanzen, die einfach, wo man einmal ein bisschen was von isst und dann fällt man tot um. Ne? Also das ist halt auch einer der ganz, 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 ganz großen Probleme, dass innerhalb dieser Szene eben auch, dass die Natürlichkeit sehr stark verklärt wird und auf der anderen Seite eben, Produkte, die eben irgendwie pharmazeutisch hergestellt werden, als böse dargestellt werden.
Ja, und es gibt keine Nebenwirkung, es gibt keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Also das ist klar, wenn man einen Wirkstoff zu sich nimmt, hat man immer auch Nebenwirkungen. Das sagte ja auch der Kollege, den ich kenne. Es ist auch klar, dass ein Heilpraktiker Sachen verschreibt, wie zum Beispiel, sagen wir mal, Kurkuma, die aber auch Nebenwirkungen entwickeln können. Also es ist nicht so, dass sowas immer sanft ist und immer nebenwirkungsfrei ist, sondern wenn es wirkt, dann hat es auch immer auch Nebenwirkungen. Das ist immer
ja, oder
so.
Johanniskraut zum Beispiel, was auch sehr häufig verschrieben bzw. empfohlen wird. Das hat ja durchaus, das ist eben durchaus ähnlich wirksam wie Antidepressiva zum Beispiel, also wie pharmazeutisch hergestellte Antidepressiva, aber hat eben auch entsprechend starke Nebenwirkungen und auch Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, die gegebenenfalls genommen werden oder werden
müssen. Das ist richtig. Und das ist natürlich auch noch eine Gefahrenquelle, dass diese Wechselwirkungen oft eben nicht kommuniziert und gewusst werden von den Leuten, die Heilpraktiker sind. Ne? Wenn man parallel eine evidenzbasierte Medikamente einnimmt, es gibt viele Leute, die nehmen regelmäßig Medikamente ein, da die Wechselwirkungen zu kennen, das kann auch nicht jeder Arzt, aber das können vor allem auch nicht die Leute, die gar keine Ahnung davon haben, nicht zwangsläufig Ahnung davon haben, das sind oft dann eben die Heilpraktiker, können das nicht einschätzen, wenn sie jetzt noch zusätzlich, Johanniskraut verschreiben, was das dann für Nebenwirkungen hat. Im Zusammenspiel, ja. Und oft ist es ja auch so, dass chemische, heute synthetisch hergestellte Stoffe aus natürlichen Stoffen entstanden sind. Sowas wie Aspirin hat man früher aus Rinde extrahiert und die Synthese.
Antibiotika, ja, also hier der Klassiker, ach Gott, wie heißt denn dieses klassische
Penicillin?
Antibiotikum? Genau, Penicillin, ja, das wird ja immer noch verschrieben. Ich hasse das Zeug, weil mir da übel von wird, aber das wird immer noch verschrieben und das ist eben auch ein Stoff, der eigentlich aus der Natur kommt, was ein Pilz ist, ne?
Ja, und man kann tatsächlich durch diese Verfahren auch gewisse, sage ich mal, ungewünschte Nebeneffekte von Naturstoffen optimieren. Das ist tatsächlich so, in der Zeit mithilfe der modernen Medizin wurden gewisse unerwünschte Nebenwirkungen der natürlichen Wirkstoffe auch versucht zu begrenzen und auch erfolgreich optimiert. Das ist, also es ist quasi teilweise auch eine Verbesserung des natürlichen Wirkstoffs. Und viele Arzneistoffgruppen heutzutage, die fehlen komplett in der Natur. Zum Beispiel Beta-Blocker oder Antihistamina gibt es gar nicht so in der Natur. Das ist komplett nur durch Synthese möglich. Und die Leute, die wegen hohem Blutdruck eben Beta-Blocker oder sowas nehmen, die könnten das nicht, wenn wir keine Arzneimittelindustrie hätten.
Ja.
Da würde jetzt wahrscheinlich der Naturheilkundler sagen, gut, es gibt aber Stoffe in der Natur, die könnten das auch.
Ja, da würde jetzt ein guter Heilpraktiker vielleicht sagen, also wenn Sie Bluthochdruck haben, da könnten Sie gucken, dass Sie vielleicht hier mit Sport und einer gesunden Ernährung vielleicht sogar so weit kommen, dass Sie Ihren Beta-Blocker komplett absetzen können. Ja?
Genau.
Und das wäre eine Aussage, die durchaus valide sein könnte. Ne? Ja, man muss das natürlich immer kontrollieren und so. Und das könnte natürlich auch ein Heilpraktiker machen. Ja? Also er könnte Blutdruck messen. Der könnte auch dem Patienten sagen, dass er ein Blutdruck-Tagebuch führen soll und entsprechend dann entsprechend Sport machen soll, Ernährung umstellen soll. Und dann, wenn entsprechend der Blutdruck soweit in Ordnung ist, dann könnte der Heilpraktiker sagen, so, Sie könnten jetzt mal mit Ihrem Hausarzt sprechen, ob es nicht möglich wäre, die Einnahme von diesem Beta-Blocker zu reduzieren oder abzusetzen. Ne?
Ja, so ist es.
So könnte das ablaufen, wenn es gut laufen würde.
Ja, und das, ja, da komme ich später beim Fazit drauf, aber da gibt es noch einen Punkt zu. Die dritte Behauptung von Heilpraktikern, die man öfter hört, ist, wenigstens schadet die Therapie ja nichts. Also zum Beispiel bei Homöopathie mal wieder, ja, ist ja ohne Nebenwirkungen, ist ja sanft. Wenn da kein Wirkstoff drin ist, dann schadet es ja wenigstens nicht. Könnte man jetzt auch sagen, okay, da haben sie einen Punkt, ja, sollen die Leute halt Geld ausgeben, den Konzern oder wer auch immer das herstellt, Geld in den Rachen schieben, das schadet ja wenigstens nichts. Aber da hat sich meine Meinung auch tatsächlich geändert bei der Recherche, wo ich sage, okay, klar hast du das monetäre Problem, was man immer hat, wenn man Therapien in Anspruch nimmt, die nachweislich nicht über den Placebo-Effekt hinausgehen, wie zum Beispiel Homöopathie oder eben auch irgendwelche, was war das bei Allergiebehandlung, Bioresonanztherapien oder Entgiften, Entschlacken. Klar, kannst du das machen, aber da bezahlst du natürlich Geld für, klar. Aber meinetwegen, sei mal dahingestellt, Geld bezahlen, whatever. Aber selbst wenn es kostenlos wäre, ist es ja so, und das fand ich einen interessanten Ansatz, das sagte eine Expertin, die ich in der Doku vom SWR gesehen hatte dazu, dass wenn diese Therapie erstmal erfolgreich erlebt wurde, nehmen wir mal an, man hat diese homöopathischen Mittel genommen und hat es jetzt verinnerlicht, dass es funktioniert. Also man hat diese Placebo-Effekt ausgenutzt, denkt vielleicht auch, es war nicht Placebo, sondern es war der Wirkstoff. Es hat funktioniert, weil meine Grippe besser wurde. Selbst wenn das dann einmal erfolgreich war, das macht man dann im Regelfall bei diesen leichteren Krankheiten und merkt, ah ja, es hat ja funktioniert.
Und da funktioniert es halt auch einfach immer.
Genau.
Bei leichteren Erkrankungen funktioniert es immer, weil die immer folgenlos ausheilen, also in den allermeisten Fällen. Das heißt, dass die Gefahr, dass ich es als positives Erlebnis und als positive Wirkung der Homöopathie oder der anderen alternativen Heilform begreife, ist halt sehr hoch. Ne?
Ja, das ist genau der Punkt, den ich machen will, dass bei den kleineren Erkrankungen oder bei den Erfahrungen, die man da macht mit den kleineren Erkrankungen, ein Patient, der damit positive Erfahrungen macht, nachweislich eher bereit ist, diese Behandlung auch bei schwerwiegenderen Krankheiten zuerst und vorrangig anzuwenden. Und damit entsteht ein erhöhtes Schadenspotenzial. Ist ja klar. Also, wenn ich gute Erfahrungen gemacht habe mit dieser Bioresonanz, bla bla bla, und Handauflegen und Schröpfen oder was auch immer Behandlung, dann benutze ich das natürlich in der Zukunft eher, weil ich ja gute Erfahrungen damit gemacht habe. Und zwar nicht nur bei einer leichten Grippe im Regelfall, sondern dann sind Menschen auch bereit, leider das bei schwerwiegenden Erkrankungen eben auch zunächst mal zu versuchen, statt zunächst zum Arzt zu gehen. Und da kann wertvolle Zeit verloren gehen, da kann eine Krankheit voranschreiten, da kann ein hohes Schadenpotenzial entstehen. Insofern ist es eben doch schädlich, dass manche Therapien nicht wirken. Und zwar dadurch schädlich, dass die Leute diese Therapien nicht als nicht wirksam wahrnehmen, sondern als wirksam, fälschlicherweise als wirksam wahrnehmen.
Ja.
Und der letzte Punkt dazu, was Heilpraktiker auch manchmal gerne sagen, ich habe jetzt hier im Prinzip ja immer nur Einzelfälle, ich will jetzt nicht jeden Heilpraktiker in diese Schublade stecken, aber manche sagen, dass es gibt ja Millionen zufriedene Anwender in Deutschland und die können ja nicht falsch liegen oder weltweit. Da komme ich nämlich gleich noch zu. Es gibt ja weltweit Milliarden von Leuten, die das nutzen. Und das kann ja dann überhaupt nicht falsch sein. Es muss ja wirken, auch wenn das bisher jetzt noch nicht in der Medizin bewiesen ist. Ja, und was sagst du dazu, wenn jemand da so, dir so kommt dann in der Hinsicht?
Ja, dann sage ich, es gibt auch ganz viele Leute, die rauchen, obwohl es erwiesenermaßen schädlich ist. Also das sagt einfach überhaupt nichts aus.
Ja,
Also
es.
nur weil ganz viele Leute irgendetwas tun, muss es nicht gut sein. Das ist genauso wie dieser bekloppte Gottesbeweis, der angeblich ein Gottesbeweis sein soll, dass nämlich die Tatsache, dass ganz viele Leute an Gott glauben, ja beweisen muss, dass es Gott gibt. Das ist halt.
Ja, es gibt, genau, es gibt auch Gegenbeispiele in der Geschichte, wie du gesagt hast, Rauchen oder aber auch, dass Radioaktivität heilt oder gute Wirkung hat. Das
Ja.
war ja in der Frühphase der Radioaktivität auch Konsens. Oder im Mittelalter die Vier-Säfte-Lehre und Aderlass, das war ja auch Konsens, dass das super funktioniert.
Da ist die Homöopathie sogar fortschrittlich gegenüber.
Also es gibt Aderlass heutzutage immer noch tatsächlich,
Ja,
ja.
klar.
Und dazu kommt, dass man aus der Psychologie gibt es da ganz interessante Effekte, dass man einen falschen Konsensus annimmt. Das ist das Phänomen, dass man seine eigene Meinung überschätzt im Hinblick auf die Verbreitung in der Gesamtbevölkerung. Das heißt, dass man denkt, dass sehr viele das genauso sehen, dass sehr viele die gleiche Meinung haben. Das ist ein ganz, ganz ja, prominenter Effekt, der da auftritt, bei zum Beispiel dem Thema Heilpraktiker, dass man sagt, ja, es sind ja so viele Leute, die das glauben, und überschätzt damit sozusagen den Anteil der eigenen Meinung an der Gesamtbevölkerung.
Ja.
Plus der Bubble-Effekt, ne? Man umgibt sich natürlich auch immer mit Gleichgesinnten, das geht mir genauso. Meine Meinungen sind ja auch deshalb gefestigt, weil ich mich mit Leuten umgebe, die der gleichen Meinung sind. Und das kann man natürlich zu einem Fehlschluss führen, wenn man sich nicht dessen bewusst ist, dass die eigene Meinung sozusagen die Mehrheitsmeinung ist oder die Normalmeinung. Also was normal ist, das ist auch dadurch beeinflusst, was dein Umfeld ist. In meinem Umfeld sind vor allem Leute, die ähnlich oder gleich denken wie ich in vielen Dingen, aber das heißt nicht, dass in der Gesamtbevölkerung das genauso ist.
Also anekdotische Evidenz hat auch einen sehr großen Stellenwert in der Bewertung von ja
Ja.
derartigen Sachen. Und das ist halt auch einfach so, das menschliche Gehirn ist halt darauf ausgelegt, ja, es ist ein soziales Gehirn und das ist halt eher darauf ausgelegt, eben das dem Glauben zu schenken, was in der näheren Umgebung passiert, als das, was in irgendwelchen statistischen Auswertungsverfahren, deren Funktionsweise man selber gar nicht wirklich versteht, irgendwie rauskommt, ne? Das heißt, da kann mir noch so ein Wissenschaftler irgendwas erzählen davon, dass das und das so und so wirkt, wenn dann drei Leute in meinem Umfeld sagen, ja, hier der nette Heilpraktiker von gegenüber, der hat mir bei diesem und jenem so sehr geholfen, ne?
Die anekdotische Evidenz wird auch dadurch gestützt, dass positive Erfahrungen eher behalten werden als
Ja,
negative, ist auch
ja.
nachgewiesen. Und das ist halt eine psychologische Komponente, die jetzt ins Thema reinspielt, die vielleicht so ein bisschen erklären kann, warum viele Leute das auch noch weiterhin verfolgen und das weiterhin machen mit dem Heilpraktiker. International ist auch ganz interessant. Ist Deutschland ein Einzelfall, was Heilpraktiker angeht. Nirgendwo sonst. Deutschland hat viele Einzelfälle, wenn man sich das mal gesamtgesellschaftlich
Ja,
anguckt.
kein
Aber
Tempolimit, Heilpraktiker,
ja, zum Beispiel Kirchensteuer. Ne?
Kirchensteuer, ja.
Ja. Aber auch in Deutschland, nirgendwo sonst gibt es diese ungeregelte Art der Ausbildung, diese in Anführungsstrichen Ausbildung von Heilpraktikern. Und so weitreichende Befugnisse für Heilpraktiker gibt es nirgendwo, in keinem Land. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie die Berufsbezeichnungen variieren im Ausland stark. Also es gibt so ähnliche Berufszweige überall, aber auch innerhalb von Provinzen und Regionen eines Landes. Das heißt, die Rahmenbedingungen in verschiedenen Bundesstaaten in Amerika, Provinzen in Kanada unterscheiden sich, was diese Berufsrichtung angeht, die heißen dann irgendwie anders, nicht Heilpraktiker. In aller Regel werden jedoch umfangreiche Anforderungen, wie zum Beispiel Praxiserfahrung, vorgegeben bei der Ausbildung oder eine staatlich geregelte Ausbildung wird vorgegeben. Also nur in Deutschland gibt es diese quasi Nicht-Ausbildung für die Heilpraktiker. Das gibt es in keinem anderen Land, obwohl auch global, fand ich auch ganz interessant, diese Sparte der Naturheilkunde und Alternativmedizin auf dem Vormarsch ist. Also das wird tatsächlich auch global, nicht nur in Deutschland, immer mehr. Wir haben ja gesagt am Anfang des Podcasts, In den letzten 20 Jahren hat sich das verdoppelt in Deutschland. Das ist aber global auch ein steigender Trend. Mhm. Mein Fazit, oder hast du jetzt noch dazu noch einen Punkt gehabt? Sonst würde ich mit dem Fazit fortschreiten. Nee,
mach dein Fazit.
Also ich habe geschrieben, ich zitiere mich selber, ein Heilpraktiker ist nicht automatisch unwissenschaftlich, esoterisch und gefährlich, kann es aber sein und es gibt kaum Konsequenzen für den, wenn er es dann ist, also unwissenschaftlich, esoterisch oder gefährlich. Die Ausbildung und die Gesetzeslage muss dringend reformiert werden. Vorschläge gibt es zum Beispiel von einer Expertengruppe, sehr prominent heißt die, die sogenannte Münsteraner, das sogenannte Münsteraner Memorandum, fand ich sehr interessant. Das ist fachgebietsübergreifend und die erarbeiten Möglichkeiten, wie man da jetzt rangehen könnte an das Problem der Ausbildung. Die sprechen von 4 Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, Beschränkungslösung. Dass man Heilpraktiker mehr beschränkt in dem, was sie tun dürfen. Zweite Möglichkeit, ärztliche Weisungsbindung von Heilpraktikern, dass sie quasi nur Sachen machen dürfen, wenn der Arzt das vorschreibt. Ja. Oder eine Abschaffungslösung, sehr radikal. Der Heilpraktikerberufsstand soll abgeschafft werden. Oder eine Kompetenzlösung. Das bedeutet eine ordentliche Fachausbildung für Heilpraktiker, die geregelt ist und wo ganz klar Kompetenzen vermittelt werden und nicht Pseudokompetenzen, so wie es aktuell ist. Ja, es ist aber auch, dazu.
Du hast gerade eben gesagt, dass die keine Konsequenzen befürchten müssen, also selten.
Kaum, ja, das stimmt.
Weißt du, was für Möglichkeiten bestehen? Also bei Ärzten ist es ja ganz einfach. Ja? Also Ärzten kann man ganz einfach die Approbation entziehen und dann, also was heißt ganz einfach, das ist schon eine Hürde, aber wenn die jetzt wirklich grob fahrlässig irgendwas machen, dann entzieht man denen die Approbation oder die Kassenzulassung als ersten Schritt und dann dürfen die halt einfach nicht mehr praktizieren. Weißt du, wie das bei Heilpraktikern ist, ob das da möglich ist?
Ja, das ist tatsächlich kaum möglich, das weiß ich. Es gibt prominente Fälle, wo zum Beispiel es gab jemanden, der Leute Alternativmedizin, also Stadtschulmedizin mit Heilpraktiker, hat Leute mit Krebs behandelt, die Krebs hatten behandelt mit Heilpraktika-Methoden oder mit, sagen wir mal, fragwürdigen Methoden und die Leute sind an seiner Therapie gestorben und er hat nicht mal seine Lizenz verloren als Heilpraktiker, hat auch keine Gefängnisstrafe bekommen dafür. Okay. Weil man ihm nicht nachweisen konnte, dass er es nicht durfte. Also er durfte es quasi aufgrund dieser Gesetzesgrundlage schon, weil es um Stoffe ging, die im Prinzip ja, die nicht verschreibungspflichtig waren. Ja. Das waren zwar hochwirksame Stoffe, das waren Chemikalien, die er denen gespritzt hat, aber man konnte ihm nicht nachweisen, dass er da irgendwie gegen, weil es gibt keine Regel, dass er dagegen irgendwelche Regeln verstoßen hat. Es gibt ja keine Institution, die das regelt. Es gibt keine Berufsordnung. Normalerweise bei Ärzten gibt es ja eine Berufsordnung, die ganz klar Sachen vorgibt. Das gibt es bei Heilpraktikern nicht. Und das, da komme ich später noch drauf, das nervt ja selbst auch die Heilpraktiker, also die vernünftigen Heilpraktiker, die nervt das ja auch, das muss sie ja nerven, dass dieses ganze Ding so in den Dreck gezogen wird von den Leuten, die es missbrauchen oder aber auch, dass es denen so schwer gemacht wird, eine vernünftige Ausbildung zu haben. Das nervt ja auch die Leute, die in dem Beruf irgendwas erreichen wollen, was nichts mit Geld verdienen und irgendwelche Renates über den Tisch ziehen zu tun hat. Also, ne, das nervt ja die vernünftigen Menschen dann schon, die in dem Beruf arbeiten. Auch zeigt eigentlich, finde ich, der Berufsstand oder überhaupt die Situation mit diesen super vielen Leuten, die da hingehen und dieser ganzen Situation, die seit Jahrzehnten in Deutschland gleich ist, dass die in der ersten Linie monetär getriebene Schulmedizin massive Schwächen hat und Nachholbedarf beim Thema Patientenkommunikation, beim Thema ganzheitlichere Ansätze, beim Thema Zeitmanagement. Und das sind natürlich Dinge, die sich nicht von heute auf morgen lösen lassen, gerade im Kontext mit dem Thema Fachkräftemangel. Aber ich glaube, dieser Heilpraktikerstand ist nur so prominent, weil eben auch die evidenzbasierte Medizin und eben diese Hausarzt- und die Facharztpraxis, die es aktuell gibt und auch dieses Gesundheitssystem mit gesetzlich und privat, dass das eben nicht gut funktioniert. Das führt dazu, dass viele Leute sich eben umschauen in andere Richtung, wo sie sich ernst genommen fühlen. Das muss man ja ganz klar sagen.
Ja, das würde ich so unterschreiben.
Ja, aber trotzdem, wie wir eben auch schon hatten, Schwarz-Weiß-Denken ist nicht gut. Schulmedizin gut, Heilpraktiker schlecht oder umgekehrt, das ist Quatsch. Nicht pauschal zumindest. Und einige Naturheilfahren bieten ja auch vielversprechende Anknüpfungspunkte. Es hat sich ja in den letzten Jahren auch viel getan, was zum Beispiel das Thema Akupunktur angeht, was das Thema Johanniskraut oder weitere Naturstoffe oder Ayurveda angeht. Das sind ja Studien, die jetzt in den letzten 10 Jahren, sage ich mal, durchgeführt wurden, die ja auch gezeigt haben, dass an manchen Dingen tatsächlich was dran ist. Ne? Also durch diese, sage ich mal, Alternativensuche, die ja sehr viel Schwurbelei produziert, aber manchmal dann doch eben auch was Sinnvolles bringen kann.
Ja, und das ist halt dann auch so ein bisschen traurig, dass, wenn man sich anschaut, dass es halt so ein paar Verfahren gibt, wo gegebenenfalls was dran sein kann. Mhm. Also vor allen Dingen um die Naturheilkunde tut es mir so ein bisschen leid. Also, weil sehr viele Leute schmeißen zum Beispiel Homöopathie in einen Topf mit, ja, irgendwelchen Heilkräutern, ja. Und ja, das ist halt Quatsch. Und das ist auch irgendwie schade, weil das zerstört dann sich jeweils gegenseitig den Ruf. Ja,
ja, und das
ist blöd.
Ja, abschließend möchte ich noch zitieren aus dem Münsteraner Memorandum. Das fand ich, sage ich mal, einen pointierten Satz, den die hier geschrieben haben. Das ist, wie gesagt, diese Expertenkommission. Gerade wegen der in Deutschland in nahezu allen Bereichen üblichen und erwartbar hohen Qualitätsstandards gehen Menschen hierzulande davon aus, dass solche Standards alle wichtigen Lebensbereiche regulieren, also auch die Gesundheitsversorgung durch Heilpraktiker. Umso größer ist die Gefährdung durch das unkontrollierte Feld des Heilpraktikerwesens mit zugespitzten Vergleichen. Es wäre undenkbar, Brückenbau auf Grundlage spiritueller Statik zuzulassen, oder jemandem die Steuerung eines Flugzeugs anzuvertrauen, dessen ganze Kompetenz in einem erfolgreich absolvierten Workshop über die Sage des Ikarus besteht. Ich zitiere nur. Ja. Aber ich finde, das bringt es ganz gut auf den Punkt.
Sehr gut, ja.
Und ja, das war zumindest jetzt von meiner Seite aus das Thema. Damit möchte ich jetzt gerne schließen. Gibt es von deiner Seite aus noch Ergänzungen?
Ja, also ich würde dir da weitgehend zustimmen und ich würde eben sagen, dass es auch ganz wichtig ist, dass eben darüber informiert wird. Ne? Also dass eben so viele Leute wie möglich davon erfahren, dass Heilpraktiker eben nach gewissen Methoden arbeiten, Ärzte nach gewissen Methoden arbeiten, die aber eben nicht unbedingt gleichwertig sind, sondern dass da eben qualitative Unterschiede bestehen in der Art und Weise, wie gearbeitet wird. Und naja, solange die Regelung so ist, wie sie ist, kann halt nur mit Aufklärung da irgendwie die Sache ein bisschen entschärft werden.
Und muss man so sagen, muss man auch kritisch bleiben. Bei jedem Heilpraktiker, der damit sein Geld verdient. Es gibt sehr viele, die damit Scharlatanie betreiben, und es gibt aber auch welche, die das mit bestem Wissen und Gewissen so evidenzbasiert wie möglich machen. Aber die aktuelle Form und Art und Weise, wie man den Heilpraktiker erlangt, hilft, glaube ich, keinem. Die hilft weder den Heilpraktikern als Anerkennung, als vernünftigen Beruf, noch den Leuten, die Heilpraktiker dann, also das hilft nicht der Bevölkerung, das hilft nicht den Heilpraktikern. Es muss einfach, meiner Meinung nach, einfach eine verbindliche Ausbildung sein mit Praxis, mit Fachqualifikation, mit mehr als nur einer Abschlussprüfung, die so schwer sein kann, wie sie will, aber das zeigt noch nicht, wie die Leute später arbeiten.
Ja.
Ja, und das ist irgendwie
schade. Vielleicht abschließend.
Ja, bitte?
Vielleicht abschließend eine Frage, die bestimmt viele Hörer auch interessiert. Habt ihr jetzt eine Zusatzversicherung für Heilpraktiker oder nicht?
Ich glaube nicht, tatsächlich. Wir haben betrieblich eine Budgetversicherung. Ich glaube aber, das bedeutet, man kann pro Jahr so und so viel Euro an Budget für Zusatzleistungen, die gesetzliche Krankenkasse nicht bezahlt, ausgeben. Mhm. Aber auch nicht unbegrenzt, sage ich mal, auf alle Dinge bezogen. Ich glaube, da fallen Heilpraktiker eben nicht drunter. Also Heilpraktikerkosten können nicht mit dieser Budgetversicherung abgegolten werden, aber zum Beispiel die professionelle Zahnreinigung, die kann man darüber laufen lassen. Oder wenn man zum Optiker geht, dann kann man das auch drüber laufen lassen. Das sind ja evidenzbasierte Methoden.
Ja. die trotzdem nicht bezahlt werden.
Die leider von der gesetzlichen nicht bezahlt werden. Das ist ja ein anderes Thema,
ja,
wo wir uns, glaube ich, auch einig sind, dass das System dieser privaten und gesetzlichen Krankenversicherung aktuell leider nicht gut ist.
Ja, sollte nur private geben, ne?
Ja, das wird das Problem lösen. Ja, also bei den Privaten können die Ärzte, glaube ich, 3,5 mal so viel verlangen oder so. Ja. 3,5-facher Satz oder so heißt es ja immer bei Privaten. Da würde ich natürlich als Arzt auch sagen, ja, ich arbeite jetzt mal nur 4 Stunden heute, wenn ich dann halt nur Privatpatienten habe, dann geht es mir besser. Ich bin entspannter und verdiene auch genauso viel, wie wenn ich hier 8,5 Stunden oder 9 Stunden mich mit gesetzlichen rumschlagen muss.
Würde ich auch machen. Also ich würde als Hausarzt, als budgetierter Hausarzt, würde ich auch dann den halben Monat kostenlos arbeiten. Ja. Weil ich nur gesetzliche, das ist voll logisch und würde ich so machen. Okay, gut. Auf jeden Fall interessantes Thema.
Ja, dann würde ich sagen.
Ich habe was dazugelernt.
Ja, ich finde gut, dass du noch was lernen konntest und ich hoffe, dir hat es gefallen.
Ja.
Und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
Ja, bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.